Das Buch Esra ist ein sehr spannendes Buch. Es ist auch ein Erweckungsbuch. Es ist ein sehr ermutigendes Buch. Übrigens auch ein sehr aktuelles Buch, wo wir viel ableiten können und mitnehmen können für uns heute als Christen. Aber erst einmal zum Hintergrund. Das Buch Esra setzt eigentlich genau da an, wo das Buch der Chroniker, zweite Buch der Chroniker, endet. Die Zeit der Könige Israels wird ja beschrieben in den beiden Büchern der Könige und der Chroniker. Die 10 Stämme, das Reich war ja geteilt, die 10 Stämme waren schon verschwunden, weggeführt worden 722 vor Christus nach Assyrien. Und dann behandeln die Chroniker in den letzten Kapiteln die Geschichte der 2 Stämme, die noch da waren in Juda. Unter Josia hatte es noch einmal eine Erweckung gegeben, aber es nahm kein rühmliches Ende. Die letzten Könige waren sehr schlecht. Zedekia, dann der letzte dieser Könige. Und das war das Ende, man könnte sagen, des jüdischen Reiches. Sozusagen hoffnungslos. Und dennoch endet das zweite Buch Chroniker mit einem Hoffnungsschimmer. Es sagt nämlich, und im ersten Jahr Chores, Vers 22, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt würde, erweckte der Herr den Geist Chores, des Königs von Persien. Und er ließ dann diesen Ruf ergehen durch das ganze Reich. Wer zurückkehren will von den gefangengenommenen Juden, also der 2 Stämme, die nach Babylon weggeführt worden waren, wer von denen zurückkehren will nach Jerusalem, um das Haus Gottes zu bauen, der darf das tun. Also es hatte hoffnungslos ausgesehen am Ende der Geschichte der Könige. Es war noch hoffnungsloser eigentlich während der 70 Jahre der Gefangenschaft in Babylon. Aber die Chroniker geben schon diesen Hoffnungsschimmer, dass eine Befreiung kommen würde unter Chores. Und da setzt das Buch Esra an, Kapitel 1, Vers 1, im ersten Jahr Chores des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde. Und so weiter. Gott bleibt treu, was er vorhergesagt hat durch Jeremia, Kapitel 29 zum Beispiel, dass nach 70 Jahren diese Rückführung möglich würde, das tritt tatsächlich ein. Und das ist das Thema von Esra. Es geht eigentlich um 2 der 3 Rückführungen, die es gegeben hat. Einmal Kapitel 1 bis 6, da ist es die erste Rückführung, und zwar unter Serubabel, dem Landpfleger, wenn man so will, und auf der anderen Seite Josua, dem hohen Priester. Dann ab Kapitel 7 kommt die zweite Rückführung. Das ist die unter Esra selbst, etwa 80 Jahre später. Und dann folgt unter Nehemia, noch einmal etwa 15 Jahre danach, eine dritte Rückführung in das Land. Das heißt also, diese ersten beiden Rückführungen sind Hauptthema von Esra. Die Aussage von Chores oder die Aufforderung, die er gab, ja, derjenige unter euch, der das tun möchte, er ziehe hinauf nach Jerusalem und baue das Haus Gottes. Das war natürlich ein Wunder in sich, dass ein heidnischer König eine solche Erlaubnis erteilte, sogar dazu animierte, dass man das tun sollte. Und es gibt ein separates Video dazu über Chores, da wird das ausführlicher dargestellt, aber das war vorhergesagt worden. In Jesaja 44 am Ende, da steht, dass Gott durch Chores, er wird sogar mit Namen genannt dort, lange vor seiner Geburt, dass er diese Erlaubnis geben würde. Aber das stellte natürlich die Leute, diese Juden in Babylon, vor eine Entscheidung. Wenn Chores jetzt diesen Ruf ergehen lässt und sagt, Gott hat mir alle Königreiche der Himmel gegeben, Vers 2, er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das ist diese Anspielung auf Jesaja 44, von der er wohl wusste. Und der Aufruf ist, Vers 3, wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Ganz erstaunlich, dass er die Aufforderung erteilt und die Erlaubnis, aber sie stellte diese Juden vor eine schwere Entscheidung. Sie waren seit vielen Jahren dort, die Jüngeren unter ihnen, die Kinder auf jeden Fall, waren aufgewachsen in Babylon. Sie hatten sich daran gewöhnt, sprachen die Sprache, hatten dort ihr Haus und ihr Auskommen. Und jetzt hatten sie diese Option, das Land zu verlassen. Sie könnten dann nach Jerusalem gehen, aber was war dort? Dort war eigentlich nur ein Trümmerfeld. Und dann sollten sie dort ein Haus bauen. Sie würden umgeben sein von den Leuten, die da jetzt mittlerweile lebten. Leute, die den Gott Israels nicht kannten. Und sie würden einen schweren Stand haben. Vieles sprach dafür, menschlich gesprochen, dass sie blieben. Vor allem die Tatsache, dass natürlich nicht alle gehen würden. Und das heißt, diejenigen, die sich aufmachen, würden sich dadurch notgedrungen trennen müssen von denen, die in Babylon blieben. Also keine leichte Entscheidung. Und dennoch liest man in Kapitel 2, dass sich viele aufmachten. Das ist eine ganz lange Liste von Leuten. Also wenn Gott sagen wollte, ich habe jeden gesehen, insgesamt waren es gut 43.000 Leute, die sich aufmachten und die sagten, wir gehen doch zurück. Was hat sie wohl bewogen? Ich glaube, es gab nur einen vernünftigen Grund. Und das war der, dass Gott gesagt hatte, vorhin in 5. Mose 12 und oft danach, es wird einen Ort geben, den ich mir erwählen werde, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Und diese Leute hier, die in Esra 2 aufgeführt werden, die haben sich gesagt, wenn Gott diesen Ort gewählt hat, dann wollen wir dort sein. Und so kommt es dazu, wie es heißt, in Vers 68, Kapitel 2, und als sie zum Haus des Herrn in Jerusalem kamen. Eigentlich stammt da gar kein Haus, aber es war eben der Ort, der einzige Ort, wo das Haus sein konnte. Und dann beginnen sie in Kapitel 3, liest man das, sie versammeln sich wie ein Mann, also da ist Einmütigkeit, und dann richteten sie den Altar auf an seiner Stätte. Das bedeutet im Bild, es gab wieder Anbetung, damals für den Gott Israels, und für uns bedeutet es, wir sollten den Ort suchen, wo Anbetung gebracht werden kann für Gott. Ab Kapitel 4 merkt man, dass es Widerstand gibt. Zunächst stellen die Feinde sich freundlich und sagen, wir wollen mit euch bauen. Und dann kristallisiert sich mehr und mehr heraus, ja, wer sie wirklich sind und dass sie in Wirklichkeit dem Berg schaden wollten. Es kam sogar dazu, dass der Bau eine Zeit lang aufhörte. Aber dann passiert eine weitere Sache, und das ist sehr ermutigend, es gab Propheten. Kapitel 5 sagt, Vers 1, und Haggai, der Prophet, und Zacharja, der Sohn Iddos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Man müsste jetzt diese Bücher ansehen, und man würde merken, Haggai redete zu ihrem Gewissen, richtet euer Herz auf eure Wege und so weiter. Warum sagt ihr, es ist nicht Zeit, am Haus Gottes zu bauen? Und Zacharja hatte einen ganz anderen Ansatz. Er gab glühende Prophezeiungen von der Zukunft, wo Gott einmal unter Israel, im Land Israel wohnen wird. Beide hatten aber dasselbe Ziel, nämlich diese Juden zu ermuntern, das Haus Gottes weiterzubauen in Jerusalem. Und das mit Erfolg. Kapitel 6, Vers 14 sagt, und die Ältesten der Juden bauten, und es gelang ihnen durch die Weissagung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Iddos, und sie bauten und vollendeten nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl Chores. Merkwürdig, wie kann ein Bauwerk gelingen durch die Weissagung von Propheten? Aber so stellt Gottes Wort es dar. Die Propheten taten ihren Dienst, das hatte eine Auswirkung auf die Herzen. Gott konnte mit ihnen sein und er gab Gelingen für dieses Bauwerk. Ab Kapitel 7 geht es dann um diese zweite, spätere Rückführung und dieses Mal unter Esra selbst, von dem man auch annimmt, dass er der Autor dieses Buches ist. Er war sehr qualifiziert. Es heißt in Vers 6, er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz Moses. Und was vielleicht noch wichtiger war, er hatte einen Herzensentschluss, wie es heißt in Vers 10, sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Und dieser dritte Punkt ist dann das Hauptthema für die restlichen Kapitel. Esra zieht ebenfalls mit einigen anderen nach Jerusalem, aber das Hauptziel jetzt ist, das Wort Gottes vorzustellen. Er lehrt das Gesetz unter dem Volk. Er hilft ihnen, Dinge zu korrigieren, Missstände abzustellen. Er tut das im Auftrag Gottes und zu dem Segen des Volkes. Vielleicht abschließend, einen Punkt noch, der sehr relevant ist, auch für uns heute. Eigentlich 7 Punkte. Aber es geht mir um die Tatsache, dass dieser Überrest, diese Minderheit, die zurückgekehrt ist aus Babylon, dass sie bestimmte Eigenschaften hatten, die Gott gefallen haben und die Gott heute immer noch bei uns sucht. Und ich nenne sie nur ganz kurz. Erstens, es waren Leute, die ihre Schwachheit anerkannten. Man merkt das in Kapitel 1 und 2, sie waren nur wenige und so weiter und sie wussten das und sie vertrauten auf ihren Gott. Zweitens hatten sie Opferbereitschaft, wenn man das liest, Kapitel 2, Vers 68, es wurde freigebig beigetragen, damit das Haus Gottes gebaut werden konnte. Drittens, sie hatten Interesse an dem göttlichen Mittelpunkt. Sie sagten, wenn Gott Jerusalem gewählt hat, dann wollen wir dort sein. Viertens, sie hatten die Einheit des Volkes Gottes vor Augen. Wir haben schon gesagt, Kapitel 3, sie versammelten sich wie ein Mann. Aber man merkt auch später noch, in Kapitel 6 zum Beispiel, dass sie bestimmte Opfer bringen. Da steht 12 Ziegenböcke. Und das ist kein Zufall. Es heißt, nach der Zahl der Stämme Israels. Sie waren nur eine Minderheit von 2 Stämmen. Aber was sie vor Augen hatten, das waren die 12 Stämme. Das war das ganze Volk Gottes. Und diese Einheit des Volkes Gottes wurde nur hier ausgedrückt. Nicht in Babylon, sondern wo dieses Opfer gebracht wurde, in Jerusalem. Parallele für uns, 1. Korinther 10, Vers 17. Ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Vielleicht nur wenige, die die Einheit ausdrücken, aber sie haben vor Augen die Einheit des ganzen Volkes Gottes. Ein 5. Punkt, der sie ebenfalls kennzeichnete, das war Trennung von der Welt. In Kapitel 4 machen sie das ganz klar. Ihr könnt nicht mit uns bauen. Ihr habt in Wirklichkeit gar nicht denselben Gott. Ein 6. Kennzeichen haben wir erwähnt, das ist der prophetische Dienst. Gott konnte zu diesem Volk reden, er konnte Propheten senden und sie hörten auf die Propheten. Und ein 7. Kennzeichen, das man erwähnen könnte, vielleicht gibt es weitere, aber ich belasse es mal bei diesen 7, das war Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Sie gingen an den Ort, den Gott gewählt hatte. Es war das Ziel Esras, das Wort Gottes vorzustellen. Und auch wo es schwer war und Korrektur erforderte, wurde das Wort Gottes umgesetzt, wie man das dann noch sieht, am Ende des Buches, Kapitel 10. Also ein sehr interessantes Buch. Ein Buch, das eben geschichtlich nach der Gefangenschaft in Babylon ansetzt und uns die Zeit der Erweckung zeigt, die ja nötig war, damit der Messias überhaupt zu seinem Volk in Jerusalem kommen konnte. Es schien alles verloren, aber Gott hat diese Rückführung geschenkt. Und gleichzeitig ein Buch, das viele praktische Impulse gibt, die für uns relevant sind und uns ansprechen bis heute.